Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer.
Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute schauen wir uns das Vermögensverzeichnis an. Ist eine Basis, also eine Basic-Folge. Und das ist es auch. Vermögensverzeichnis steht am Anfang einer jeden Betreuung. Wenn ich die Vermögenssorge erteilt bekommen habe, dann muss ich auch über das Vermögen Auskunft geben. Was muss da rein? Wie verhält es sich mit den Aktiva? Wie verhält es sich mit den Passiva? Das schauen wir uns an. So, die erste Frage, die sich ein Jurist meistens stellt, ist: Bin ich dafür zuständig? Klar, aber das lassen wir jetzt mal an der Stelle weg. Und die zweite Frage ist: Wo steht das, dass ich eine Sache tun oder eine Sache lassen muss? Bisher steht es im 1802 BGB. In Verbindung mit 1908i ist diese Norm auch anwendbar für das Betreuungsrecht. Jetzt seht es mir nach, liebe Hörer und Hörerinnen, ich werde jetzt nicht auf die Regelung eingehen, die noch ein halbes Jahr gültig ist, sondern ich gehe jetzt auf die Regelung ein, die ab 2023 gilt, und werde nur erklären, falls es da denn Unterschiede gibt, was man da berücksichtigen muss. Wo findet sich der neue Paragraph? Auch im BGB, Überraschung, und zwar 1835. Und der heißt auch, also für alle, die denn ihre Google benutzen wollen, BGB Vermögensverzeichnis eintragen, dann wird man direkt auf diesen Paragraphen kommen, denn es ist auch die Überschrift der Norm. Wie weit, also wir gucken uns die Norm jetzt mal im Einzelnen an. Dort heißt es: Soweit die Verwaltung des Vermögens des Betreuten zum Aufgabenkreis des Betreuers gehört, hat er zum Zeitpunkt seiner Bestellung ein Verzeichnis über das Vermögen des Betreuten zu erstellen und dieses dem Betreuungsgericht mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit einzureichen. Das Vermögensverzeichnis sollte auch Angaben zu den regelmäßigen Ein- und Ausgaben des Betreuten enthalten. Der Betreuer hat das Vermögensverzeichnis, um dasjenige Vermögen zu ergänzen, das der Betreute später hinzuerwirbt. Mehrere Betreuer haben das Vermögensverzeichnis gemeinsam zu erstellen, soweit sie das Vermögen gemeinsam verwalten. Also es gab jetzt, das gibt es selten aus meiner Erfahrung heraus, dass das mehrere Betreuer machen. Ist nicht so relevant, aber ansonsten heißt das zusammenarbeiten. Wichtig sind eher, das waren jetzt vier Sätze, wichtig ist für uns jetzt der erste, vor allem also soweit die Verwaltung des Vermögens gemacht werden muss oder soweit die Vermögenssorge vorliegt, sind Sie als Betreuer dabei und dürfen ein Vermögensverzeichnis erstellen. Meistens gibt es dafür Vorlagen, also eine Formvorlage, was dort alles mit hinein muss. Absatz 1 sagt uns, welcher Zeitpunkt entscheidend ist für die Erstellung des Vermögensverzeichnisses. Und zwar, keine große Überraschung, ist das der Zeitpunkt der Bekanntgabe bzw. der Zustellung des Beschlusses an den Betreuer, sofern nicht die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses angeordnet wurde. Also da gibt es jetzt keine großen Neuerungen, weil das bisher nämlich auch der Fall war. Wann muss das Verzeichnis eingereicht werden? Also auf die Bestimmung einer Frist für die Einreichung wurde verzichtet. Also es ist nicht geboten, so sagt es der Gesetzgeber, eine zusätzliche Frist noch einzubauen. Es ist so, dass dem Anfangsbericht in Zukunft dieses Vermögensverzeichnis eigentlich beigefügt werden soll und mit übersandt werden soll. Wenn der nicht erstellt werden muss, dieser Anfangsbericht, dann kann ein pflichtgemäßes Ermessen dahin führen, dass eine Frist bestimmt wird. Aber aktuell ist es so, dass natürlich auch mit einer Festsetzung eines Zwangsgelds gerechnet werden kann, wenn es nicht rechtzeitig eingeht, also wenn die Frist nicht eingehalten werden kann. Das ist derzeit auch schon so. Es geht ja darum, man verfügt ja über das Vermögen und das Gericht muss ja seiner Kontrollpflicht nachkommen. Und die andere Möglichkeit haben sie ja nicht, als dann da reinzuschauen. Also es muss halt alles aufgeführt werden. Und es ist neu bestimmt, dass auch jetzt die regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Betreuten enthalten sein müssen. Vorher war es ja nur ein Vermögensverzeichnis, das heißt das Vermögen. Jetzt kann man auch sagen, dass es ein Einkommens- und Vermögensverzeichnis ist. Weil das Ganze muss jetzt auch mit aufgeführt werden. Ist jetzt kein großes Drama, jedenfalls wenn man mit den Vorlagen auch aus dem Butler zum Beispiel arbeitet, da war das Ganze auch schon mit drin. Also ich habe das in der Vergangenheit bereits so gehandhabt und es gab auch dann die eine oder andere Rückfrage dann zu den Einnahmen. Genau, das ist aber wichtig, das ist auf jeden Fall jetzt mit aufgenommen in die Regelung, dass das mit angegeben werden muss. Gucken wir uns dann den Absatz 2 an, das 1835. Der Betreuer hat seine Angaben im Vermögensverzeichnis in geeigneter Weise zu belegen. Genau, anders als bisher hat der Betreuer seine Angaben jetzt im Vermögensverzeichnis durch die Einreichung von Belegen nachzuweisen. Das Gericht muss halt gucken, also muss es überprüfen können und ja, danach dementsprechend bewerten, ob das plausibel ist oder nicht. Macht natürlich Sinn, dass man dann, wenn man das Ganze erfasst hat, natürlich dann erstmal noch das noch mit beifügt. Hier haben wir ein großes Problem mit den Schulden. Also jedenfalls ich in meiner Tätigkeit, weil in den seltensten Fällen haben sie die Option und wissen ganz klar bei Beginn der Betreuung, das sind jetzt also 15 Gläubiger, 2500 Euro kann ich eintragen, alles ganz ordentlich da. Nein, der Regelfall ist, die kleckern nach und nach ein. Manchmal dann über einen Nachsendantrag, dass dann direkt an Sie dann neue Gläubiger sich melden oder ja durch die Post, die dann badewannenweise vielleicht dann aus der Wohnung rausgeschafft wird, die dann gesichtet wird und am Ende dann beantwortet wird. Meine Empfehlung ist, nehmen Sie sich die Post der letzten 3 Monate, also es gibt ja Haushalte, in denen Sie reinkommen, da gibt es dann noch aus Zeiten der D-Mark Unterlagen, wo noch D-Mark-Beträge gefordert werden, die können Sie auch getrost dann zur Seite packen. Also meiner Meinung nach, wenn man die letzten 3-4 Monate nimmt, dann hat man einen guten Überblick, wie der aktuelle Forderungsstand ist. Ich mache es auch immer so, dass ich dann ein Jahr auf dem Konto noch zurückgucke, was da abgegangen ist. Und manchmal tauchen da auch noch Gläubiger auf, weil die dann vielleicht im Rahmen einer Überweisung, einer PING-Überweisung, dass man dann Geld auf das Konto 1 Cent überweist und dann dadurch mitbekommt, okay, da möchte jemand Geld haben, dann kann man sich auch an die noch wenden. Das ist eine Option. Aber wie gesagt, wenn Sie dann 4 Monate mitnehmen, dann haben Sie meist den größten Teil auch schon erfasst. Sei denn, es sticht Ihnen noch was ins Auge. Aber Sie können wissen, wer Geld bekommt, der wird sich wieder melden. Und wenn Sie dann aber ab dem Zeitpunkt der Betreuungsübernahme auch kontinuierlich die Post überprüfen, beziehungsweise sich das geben lassen, deswegen ist manchmal dann Post- und Fernmeldewesen nicht so verkehrt, sich das auch dann dazu zu geben lassen oder halt mit den Betreuten das zu vereinbaren, dass sie das öffnen dürfen, weil dann sind sie auf dem aktuellen Stand und spätestens nach einem halben Jahr haben sie dann auch eine Übersicht. Aber wir sind ja beim Vermögensverzeichnis, das bedeutet, das muss relativ zeitnah gemacht werden. Innerhalb von 6 Wochen wird meistens bei uns die Frist gesetzt. Soll das Ganze denn bei Gericht sein? Da haben sie natürlich noch keine 100%ige Übersicht, wie das denn aussieht. Also das entwickelt sich bei uns immer im Laufe der Zeit. Also es ist sehr dynamisch, dieses Vermögensverzeichnis, dass man sagen kann, also nach einem Jahr ist es aus meiner Sicht aussagekräftig vorher noch nicht. Man sucht halt an allen Ecken und Enden, aber es taucht halt immer wieder was auf. Sowohl aktiver als auch passiver. Aber meiner Erfahrung nach, es tauchen viel mehr passiver als aktiver auf. Genau, also das müssten Sie aber dann belegen. Das heißt, Sie müssen dann mit geeigneten Kopien, digitale Ausdrucke, was Sie halt da haben, dass man dann sagen kann, okay, guck dir das an, das lässt sich, also das ist das Vermögen oder das sind die Schulden aus dem und dem Grund. Die Frage der Aktualität, ja, zeitnah sollte das denn einen aktuellen Stand haben. Also wenn Sie jetzt reintragen, es gibt Forderungen, meinetwegen bei Techinkasso, also in Kassounternehmen, und Sie finden jetzt das von 2004 etwas, würde ich jetzt so nicht reinschreiben. Kann man machen, würde ich dann aber wirklich zeigen, Klammer auf, also Techinkasso-Forderung 2004 aus Vollstreckungsbescheid, 2004 Stand würde ich noch dazu schreiben, beziehungsweise, wie gesagt, wir schreiben ja die einmal an, fordern den aktuellen eine Übersicht und dann nehmen wir das dann auch an der Stelle dann auf. Der Zeitpunkt muss ja dann, und da wird es dann ein bisschen ungenau, es ist ja eigentlich der Zeitpunkt, an dem der Betreute, an dem es übergeben wurde. So, und jetzt wird's ja so ein bisschen formal juristisch. Normalerweise müssten Sie jetzt bei dem Gläubiger, und da ist das meistens das Problem, beim Gläubiger anfragen und sagen, ich habe zum 1.1. die Betreuung übernommen, bitte übersenden Sie mir eine Forderungsübersicht zum 1.1. diesen Jahres, welchen Anspruch Sie haben. Jetzt haben Sie natürlich nicht am 1.1. angeschrieben, sondern meinetwegen am 2.2. Und dann bekommen Sie meistens, das ist jedenfalls mein Stand, einfach einen Ausdruck vom aktuellen Forderungsstand, der ja sich schon erweitert hat zum 1.1. Theoretisch wäre das falsch, aber die Gerichte akzeptieren es aus meiner Sicht, also haben es bei mir immer akzeptiert, wenn das denn dort drin steht. Also die Zinsen, die können Sie dann auch selber zurückrechnen, aber das macht an der Stelle meistens keinen Sinn, beziehungsweise wird das dann auch toleriert. Also das so ist es bei mir in der Praxis. Es kam noch nichts zurück, dass jemand sagt hat, naja, aber die 4 oder 5 Euro, 5 Cent Zinsen, die jetzt noch dazugekommen sind, sind bitte abzuziehen beim Vermögensverzeichnis. Hatten wir bisher noch nicht. Aber beim Aktiva ist das natürlich dann für das Gericht in der Regel halt anders. Da muss es natürlich dann der Stichtag sein zu dem Tag. Warum ist das so wichtig? Es ist zum einen für die Vergütung wichtig, ob Sie vermögend oder nicht vermögend abrechnen. Und dann kommt es noch darauf an für die Kosten des Verfahrens. Die werden natürlich dann auch daran bemessen. Das ist so der Hintergrund. Und dementsprechend ist auch meine Erfahrung, sind auch die Rechtspfleger entsprechend genau. Das heißt, wenn Sie in diesen Bereichen liegen, dass es wirklich eine vermögende oder eine nicht vermögende Person sein kann, dann wird da auch ganz genau geschaut, wie der Stand ist. Das bedeutet halt, dass denn da die 1200 Euro Anlage, also Anlagewert, mündelsichere Anlage, ob denn geguckt wird, was da an Zinsen dazu kam und zu welchem Zeitpunkt das war. Und in dem Fall, wo es allerdings klar ist, deutlich drunter oder deutlich drüber, dann wird meistens da auch ein bisschen drüber weggeguckt. Also das sind so eher Praxisgeschichten. Aber wenn man es jetzt ganz ernst meint, müsste man halt immer zu dem Tag sich denn die Forderungsstände geben lassen. Aber macht manchmal keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ich habe gerade ein Schreiben gekriegt, ich war bei der Betreuten, habe den Erstbesuch gemacht, komme da rein, sehe das Schreiben, frage, darf ich das gleich öffnen, was Sie hier gekriegt haben von Techinkasso. Dann sagt die Person, ja, darf ich aufmachen. Da steht dann 4.860 Euro drin und dann werden die natürlich dann noch gleich als Anspruchshöhe auch genommen. Also da bin ich dann immer, ja, da nicht so päpstlich wie der Papst, sagen wir es mal so. Bisher, wie gesagt, Praxis hat auch funktioniert. Gibt nur ganz, ganz selten dann die Ausnahme. Genau, jetzt bin ich ja schon wieder hier viel zu weit ausgeholt. Ich hoffe, Sie sind noch dran. Wir gehen nämlich weiter in den Paragraphen oder den Absatz 3 vom 1835. Soweit es für die ordnungsgemäße Erstellung nämlich des Vermögensverzeichnisses erforderlich und mit Rücksicht auf das Vermögen des Betreuten angemessen ist, kann der Betreuer die zuständige Betreuungsbehörde, einen Beamten, einen Notar oder einen Sachverständigen zur Erstellung des Verzeichnisses hinzuziehen. Diesen Absatz 3 muss man zusammen mit Absatz 4 lesen. Der Absatz 4 ist sehr lang. Der ist fast die Hälfte des gesamten Paragraphen. Deswegen lasse ich den weg und sage zusammenfassend, es gibt die Möglichkeit, dass Sie einen Zeugen für die Feststellung von Werten mitnutzen können, also dazu holen können. Jetzt müssen wir diese beiden Normen ein bisschen auseinanderklausern, also klamüsern. Das ist zum einen Absatz 3 und das ist der Absatz 4. Das heißt, das, was ich gerade gesagt hatte, für die Erstellung des Vermögensverzeichnisses kann man sich auch Hilfe holen, aber immer unter Rücksicht der Kostenlast, weil die trägt der Betreute. Also das heißt, ich kann jetzt nicht wahllos Gutachten erstellen lassen, weil ich denke, dieses Grundstück ist super viel wert. Das werden wir jetzt erstmal bewerten lassen, obwohl er da noch drin wohnt. Das kann man auch anders lösen. Zum Beispiel halt über Bodenrichtwerte, entsprechende Gutachten, die man vielleicht selber schon vorhat aus der nachbarschaftlichen Gegend, dass man in etwa sagen kann, naja, also das Haus ist jetzt meinetwegen ca. 280.000 Euro wert. Oder ist ein bisschen kleiner, ein bisschen größer als das andere, was wir verkauft haben. Das ist im Prinzip ihre Messlatte. Da ist dann die Frage, inwieweit das Gericht das auch denn teilweise noch nachgewiesen haben möchte. Weil wir hatten ja die Nachweispflicht. Und was reichen sie denn ein? Also entweder verweisen sie dann auf Gutachten aus anderen Akten und sagen, das war damals, also vor einem halben Jahr, war das der Wert, jetzt würde ich den hier ansetzen und bitten dann um Akten, also nicht um Akteneinsicht, sondern um Beiziehung der Akte, dass denn das der Rechtspfleger mal reingucken kann und kann sagen, okay, dementsprechend würde das denn funktionieren. Dann brauchen sie es nicht nochmal hinschicken in dem Fall. Also da gibt es verschiedenste Konstellationen, was man da dann nachweisen kann. Auf jeden Fall können sie natürlich auch sagen, okay, sind sich nicht sicher und können jemanden dann auch benennen. Unter anderem auch die Betreuungsbehörde, die hier spaßeshalber mal als Expertin für Bares für Rares genommen wird, weil die kann Ihnen dann beim Erstellen des Vermögensverzeichnisses auch helfen bei der Bewertung. Ob das wirklich der Fall ist oder nicht, aber das eben Gesagte gilt natürlich da auch. Die Betreuungsbehörde hat natürlich viele Akten auf dem Tisch und auch in sehr vielen Fällen ist sie als Verfahrenspfleger bei Grundstücken zum Beispiel dabei, dass man dann natürlich sich da mal einen Rat holt und sagt, naja, so richtig bewerten kann ich es hier nicht. Also das Haus ist eigentlich verfallen, das Grundstück ist sehr klein. Ist es nun, wie viel ist es wert? Und wenn die Behörde sagt, ja, wir hatten so einen Fall letztens, dann kann es Ihnen natürlich da dann auch unterstützend zur Seite stehen. Abzugrenzen ist das Ganze zum Absatz 4. Im Absatz 4 geht es um den Zeugen. Der kann auch entschädigt werden. Wofür braucht man den? Zum Beispiel, wenn Sie eine Wohnung öffnen. Dann ist ja meistens dann der Fall, wer letztens beim Betreut-Stammtisch dabei war, der wird wissen, dass es manchmal sinnvoll ist, damit reinzugehen, wenn man nicht verklagt werden will. Aber es ist natürlich sinnvoll, gerade wenn es vermögende Personen sind oder ältere Personen, dass man jemanden dabei hat, der mit reinschaut und wo man dann sagen kann, okay, wir waren gemeinsam in der Wohnung und derjenige kann dann bestätigen, dass der Betroffene zu dem Zeitpunkt dann nichts rausgenommen hat, beziehungsweise dass man alles durchgesucht hat und keine Werte denn dort gefunden hat. Genau, also zu dem Zeitpunkt kann dann der Zeuge sie entlasten. Das andere ist zum Beispiel auch bei Schließfächern. Schließfächer ist es ja meist so, dass der Bankangestellte aufschließt, sich wegdreht und dann sie als Schließfachinhaber oder Vertreter in dem Fall natürlich dann auch darauf zugreifen können. So, und was denn da wirklich drin war, kann dann hinterher keiner bestätigen. Und wenn es dann heißt, da waren 4 Goldbarren drin, die kaum wegzutragen waren und sie dann sagen, da war nicht mal einer drin, dann wäre es gut, wenn da jemand ihnen über die Schulter geguckt hätte beim Öffnen und sagt, da war wirklich nichts drin zu dem Zeitpunkt. Es ist natürlich immer die Frage, man muss das natürlich dann auch nachweisen, wenn man das erste Mal dann dort ist, also da sollte man dann schon eine lückenlose Liste haben. Also es ist denn günstig, wenn Sie das erste Mal hingehen zu diesem Schließfach, dass man dann noch ganz klar nachweisen kann, dass Sie das erste Mal dort reingeguckt haben. Wenn Sie es später gemacht haben, können Sie ja vorher rausgenommen haben. Also da müssen Sie sehr sensibel sein und vorsichtig und natürlich auch ein bisschen drauf achten. Absatz 5 des 1835 lässt bei mir schon wieder den Schelm ein wenig vorscheinen. Denn es heißt, dort ist das eingereichte Vermögensverzeichnis ungenügend. So kann das Betreuungsgericht anordnen, dass das Vermögensverzeichnis durch die zuständige Betreuungsbehörde oder einen Notar aufgenommen wird. So, wenn ich jetzt ein leeres Vermögensverzeichnis hinschicke, dann kann das ja eigentlich dann auch die Betreuungsbehörde machen. Aber ich glaube, Spaß beiseite, das wird, glaube ich, nicht gut ankommen, weder bei der Betreuungsbehörde noch beim Gericht, wenn sie das nicht machen. Ist halt eine Regelung, dass man einfach dann das ersetzen kann. Ist auch nicht neu, ist die alte Regelung, die es auch vorher schon gab. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Das Betreuungsgericht hat das Vermögensverzeichnis im Absatz 6 dem Betreuten zur Kenntnis zu geben. Es sei denn, dadurch sind erhebliche Nachteile für dessen Gesundheit zu besorgen oder er ist offensichtlich nicht in der Lage, das Vermögensverzeichnis zur Kenntnis zu nehmen. Das ist eine sehr spannende Norm. Und zwar ist der Grund, den Betreuten in die Kontrolle mit einzubeziehen. Ja, das ist aus meiner Sicht eine Sprengstoffnorm, weil ich direkt 2, 3 Kandidaten im Auge habe, die, wenn ich denen jetzt das Vermögensverzeichnis zeigen würde, dann natürlich direkt nochmal Nachforderungen stellen würden, weil sie sagen, da ist ja noch was da. Genau. Jetzt ist natürlich das Vermögensverzeichnis bei der Betreuungsbestellung. Das heißt, es kann dann sein, dass sie halt alles rausgeben müssen, wenn der Betroffene das möchte. Sie haben es alles schön zusammengesammelt und jetzt sagt er, okay, ich hätte gern das, das und das würde ich jetzt gern haben. Dann ist das so, weil er denn nämlich davon Kenntnis hat. Ja. Und im Kern ist die Norm dafür da, dass er weiß, was er hat. Das ist, glaube ich, dann das erste Mal bei einigen Personen im Leben, dass die wirklich diese Übersicht haben. Das ist dann so, aber sie kriegen natürlich dann auch ihre Schulden mitgeteilt. Und da habe ich es immer schon das ein oder andere Mal gemacht, dass ich ein Vermögensverzeichnis ausgedruckt habe und gesagt habe, so, und die erste Seite, da ist ihr Vermögen. Oh, das sind ja noch, da ist ja noch 1.000 Euro da. Und dann habe ich die zweite Seite gezeigt. Okay, und das sind die 14.000 Euro, die jetzt noch offen sind. Und jetzt müssen wir gucken, was wir damit machen, ob wir da vielleicht eine Einigung finden oder. Und dann wird meistens auch das Gesicht immer ein bisschen hängender. Aber dann gibt es einen ersten Hallo-Wach-Effekt, was wirklich da auch teilweise passiert. Im Rahmen, ja, 23 muss eh dann ein bisschen mehr mit dem Betroffenen besprochen werden, als bisher schon gemacht wird. Jedenfalls, wenn man dann der Theorie glaubt, also ich habe das bisher auch schon versucht, immer einen sehr großen Konsens mit den Betroffenen zu finden und in starker Abstimmung mit ihnen Handlungen vorzunehmen. Und das hat immer meistens sehr, sehr gut funktioniert und das wird in Zukunft auf jeden Fall auch sehr viel notwendiger sein. Kleiner Schlenker an der Stelle noch, ist natürlich das Problem, wenn die Personen Auskunft wollen, wenn sie sagen, ich würde gerne wissen, was auf meinem Konto ist. Also diese Frage mag ich nicht so, weil wenn man dann wirklich wahrheitsgemäß Auskunft gibt, dann hat man ein Problem. Also es gab letztens eine Auseinandersetzung mit einer Betroffenen, psychisch erkrankt, stark psychisch erkrankt und mit ihr, die habe ich dann auch gesagt, dass ich ihr denn nicht die Wahrheit sage über ihren Kontostand. Das fand sie dann in dem Moment doof. Dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, das mache ich, weil wenn Sie das wissen, dann wollen Sie nämlich alles raus haben. Und dann hat sie das auch reflektiert und gesagt, naja, ja, würde ich denn haben wollen. Aber ich weiß, dass Sie am nächsten Tag dann sagen, dass Sie es nicht mehr eigentlich rausgaben wollten und froh sind, dass es noch da ist. Das stimmt auch, sagt sie. Genau, und jetzt haben wir uns so ein bisschen darauf geeinigt, dass sie dann auch, also dass wir diese Grauzone jetzt weiterfahren. Also das, mein Spruch ist dann immer, es ist noch was da. Und aber nur noch ein bisschen. Und sie können auch ein wenig haben. Und in dem Fall ist es halt ein Miteinander, was man dann versucht. Wie gesagt, an der Stelle nicht falsch verstehen. Ich will ihr das Geld nicht vorenthalten. Sie hat Wünsche, die sie auch haben möchte. Und wenn diese auch konkret sind, also wenn die wirklich validiert sind, dann bekommt sie das Geld dann auch von mir entsprechend überwiesen oder gezahlt oder ich bestelle die Sachen dann für sie. Da ist es die Frage einfach, das Geld ist dann auch immer da. Und das war auch einer der Dinge, die ich mit ihr besprochen habe und gesagt habe, wissen Sie, es war bisher immer, wenn Sie etwas wollten, hatten Sie immer die Option und konnten immer Geld bekommen. Ja, sagt sie, das stimmt. Aber das ist nur, weil ich es halt wirklich zusammenhalte und in ihrem Sinne, dass wenn wirklich wichtige Dinge sind, dass wir das auch haben. Also es ist wirklich ein Kampf, den man da führt. Es gab zwischendurch natürlich auch den Punkt, dass sie gesagt hat, wissen Sie, Herr Kreuzer, ich habe die Schnauze voll, ich würde jetzt mein ganzes Geld haben, geben Sie mir das. Und dann musste ich ihr zwischenzeitlich halt auch auszahlen. Aber immer wieder versuche ich dann ein bisschen was anzusparen, dass dann ein bisschen was da ist, dass sie dann auch in Notsituationen auch darauf zurückgreifen kann. Darüber ist sie glücklich. Und ja, das wird ab 2023 mit der Wunschbefolgung ein großes Problem aus meiner Sicht. Da kann man, das ist auch ja, eine philosophische Frage, wie man daran geht, ob man sagt, okay, den Betroffenen, dem steht halt, also auch gerade bei psychisch Erkrankten, den steht halt das vollkommene Recht zu, auch komplett darüber zu verfügen oder nicht. Jetzt muss man sagen, Einwilligungsvorbehalt, kein Einwilligungsvorbehalt. Bei einer Person, die auch in der Einrichtung ist, also versorgt ist, gibt es einfach da das Problem, wenn man die UN-Charta, Menschenrechtscharta wirklich 1:1 auslegen würde, jeden Moment, wenn sie sagt, sie möchte das Geld haben, müsste sie es auch bekommen. Ja. Es ist leider so, dass man da dann ganz klar im Graubereich dann auch tätig sein muss, wenn man langfristig oder mittelfristig für die Person etwas Gutes will. Also ich sehe das dann wirklich auch immer in der Rückschau, dass es dann immer gut war, dass wir auch, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Vielleicht einfach mal die Frage in die Runde, würde mich wirklich interessieren, wie sieht das bei Ihnen aus? Sie können es mir auch schreiben, ich würde es anonym behandeln, weil es ist natürlich auch eine sehr schwierige Rechtslage, muss man da an der Stelle sagen, also wie man das denn handhabt und wie das eventuell der Rechtspfleger oder der Richter sehen würde, aber vielleicht haben Sie einfach dann die Muße auch mir mal mitzuteilen, wie Sie das dann handhaben, ob Sie das genauso machen wie ich, also mit dieser scheibchenweisen Taktik oder ob Sie sagen, freie Fahrt, also wenn ihr am ersten alles Geld haben will, kriegt das ganze Geld und dann stürzt mich nicht mehr. Ich kann beide Varianten nachvollziehen, ich kann beides akzeptieren und respektiere auch beide Sachen. Gibt auch den Monat, wo ich dann auch so handeln würde, aber wie haben Sie das? Haben Sie Ratenvereinbarungen geschlossen? Wie gehen Sie mit dem Geld Ihrer Betreuten um? Also würde mich einfach mal interessieren und ich würde dann anonymisiert auch die Stellungnahmen dann mal hier in einer der nächsten Podcasts dann aufführen. Also würde mich wirklich interessieren, einfach kurze Nachricht an info@betreut.de oder ja bei Twitter oder Facebook beziehungsweise ja, bei allen anderen Kanälen. Gerne auch im Rahmen des Stammtisches, dass mir denn da eine Rückmeldung gegeben wird. Stammtisch ist wieder übrigens am 21.07. wäre der nächste. Donnerstag, 21.07. 16 Uhr, einfach schon mal vormerken. So, jetzt sind wir bei dem Paragraph 1835 durch. Also das ist, was beim Vermögensverzeichnis zu berücksichtigen ist. Und eine wichtige Sache, und das hatte ich ja damals, also in der letzten Folge damals auch angekündigt, sind Schulden. Inwieweit sind Schulden vermögensmindernd? Gerade jetzt im Rahmen der Vergütung und auch gerade im Rahmen des Vermögens, was er hat. Vielleicht nochmal kurzer Einschub. Es wird natürlich denn bei der Vergütung immer berechnet, wie viel die Person zur Verfügung hat. Hierbei wird sich anhand des SGB 12 orientiert, das heißt, diese 5.000-Euro-Grenze wird genommen. Das heißt, wenn er mehr als 5.000 Euro hat oder wenn er weniger als 5.000 Euro hat. So vereinfacht lassen wir es vielleicht an der Stelle stehen. Nun ist die Frage, wenn er 7.000 Euro auf dem Konto hat, aber er hat 3.000 Euro Schulden bei Gläubigern, ist er dann vermögend oder ist er nicht vermögend? Und da gibt es ganz klar, und das habe ich auch in den Shownotes noch zwei Entscheidungen reingeschrieben, da muss man unterscheiden. Und zwar wird ganz klar gesagt, dass sie nur zu berücksichtigen sind, wenn sie abgeflossen sind. Das ist eine Entscheidung aus dem Jahre 2004. Bayerisches Oberstes Landesgericht hat das damals entschieden. Das heißt, Schulden sind nicht bei der Ermittlung des Vermögens zu berücksichtigen, auch wenn sie tituliert sind. Das ist ganz wichtig, weil das hatte ich beim Stammtisch auch anders gesagt. Und da bin ich aber auf unser Amtsgericht reingefallen. Das wurde mir nämlich auch so erklärt, wenn es eine titulierte Forderung ist, dann wird sie abgezogen. Aber das ist nicht der Fall. Also selbst titulierte Forderungen sind nicht abzuziehen. Das heißt, derjenige, der 7.000 Euro auf dem Konto hat und er hat Schulden in der Höhe, dann muss nur das Vermögen, was er hat, wird dann berücksichtigt. Allerdings, es gilt nicht für Rückforderungsansprüche eines Sozialhilfeträgers. Da wird das Vermögen gemindert, wenn es schon eine Rückforderung, also einen Leistungsbescheid oder eine Überleitungsanzeige gibt. Da wird es nicht erst mit abfließen, sondern da schon, wenn der Bescheid da ist. Das ist ein enormer Unterschied zwischen diesen beiden Ansprüchen. Ja, das ist vielleicht da noch zu sagen. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim nächsten Vermögensverzeichnis, was Sie erstellen müssen. Ich glaube, mit dem, was wir jetzt heute gesagt haben, sollte das jetzt denn alles gar kein Problem mehr sein. Was Sie da beachten müssen, suchen Sie sich die Sachen zusammen. Wenn nicht, rufen Sie die Betreuungsbehörde an, falls Sie sich unsicher sind, was Sie angeben. Beziehungsweise, wenn die Kosten es zulassen, auch einen Notar, wenn Sie meinen, das ist notwendig. Die Option gibt es halt auch. Wie gesagt, 23 wird das Ganze alles ein bisschen konkreter und verschärfter. Und in diesem Jahr allerdings gehen die Gerichte schon dahin, das auch ähnlich zu handhaben. Das heißt, wenn Sie sich halt mit diesen auch streiten möchten und die sagen, wir hätten gern schon die Einnahmen, können Sie sagen, ja, ab 23 erst. Aber ja, man kann es ja jetzt schon auch dann entsprechend machen, weil so viel Zeit ist es ja dann auch nicht mehr. Das war's von mir. Nächste Woche gibt es ein Interview oder den ersten Teil des Interviews mit Herrn Dr. Tänzer zum Thema, ja, das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, zum Thema Wunschbefolgung des Betroffenen. Und Woche drauf gibt es dann noch die Registrierung, beziehungsweise erzählt er uns ein bisschen was über das Registrierungsverfahren. Sehr spannend, kann ich empfehlen. Hören Sie nächste Woche nochmal rein. Und ja, Stammtisch 21. Schön notieren. Und dann sehen wir uns da. Wer noch mit teilnehmen will, stammtisch@betreut.de, betreut mit ROY, einfach anmelden, kurze E-Mail und dann füge ich sie hinzu. Das war's. Heute etwas länger. Aber ja, wer joggt, der hat jetzt halt eine bisschen längere Runde gehabt. Und ist ja auch gut für den Körper. Sollte ich vielleicht auch mal anfangen. Aber ich kriege mich nicht überwunden. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn der Hund ein Jahr ist, dann kann ich den zum Joggen mitnehmen. Und wahrscheinlich werde ich dann mal versuchen, wenn ich denn in 6 Monaten mit meinem Hund dann mal laufen gehe, vielleicht kriegen wir das ja dann zusammen hin. Momentan schnarcht er hier gerade noch und ich werde ihn gleich mal wecken und mit ihm rausgehen. Gut, dann Ihnen eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Tschüss.